das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kasem und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Gerade erst aus dem Urlaub zurück und schon wieder raus aufs Land. Friedrich Merz lädt zur zweitägigen Klausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg und will hier sein schwarz-rotes Kabinett auf gemeinsamen Teamgeist einschwören und Ideen entwickeln, wie man der schwächelnden Wirtschaft helfen kann und außerdem die angekündigten Reformen auch konsequent umsetzt. Melanie Marx berichtet.
Jetzt zählt es. Diese Drohne soll mit einem Booster in die Höhe schnellen und dort feindliche Drohnen abwehren. Eine Demonstration für das Kabinett, welche Innovationen in Deutschland möglich sind. Wenige Stunden zuvor. Der Bundeskanzler kommt am Schloss Neuhardenberg an. Nach der Sommerpause will er Tempo machen, Schwung in die Wirtschaft bringen.
Deutschland kann im globalen Wettbewerb bestehen und wir können sogar ein Vorbild sein. Dafür muss aber der Staat die notwendigen und richtigen Voraussetzungen schaffen.
Die Ausgangslage dafür kompliziert. Die Koalition hat vor der Sommerpause zwar zahlreiche Reformen angestoßen, aber dann kam die holprige Kabinettsumbildung, weitere schlechte Umfragewerte und Änderungswünsche, vor allem bei der Rentenreform. Jetzt mahnt Ministerin Baas.
Wir brauchen diese Reformen, denn es belasten ja wohl genauso die Beschäftigten wie die Unternehmen die Lohnnebenkosten, wie man so schön sagt, die Beiträge in Sozialversicherungsbereichen. Und wir müssen hier auch Entlastung schaffen.
Über die Rahmenbedingungen tauscht sich das Kabinett heute mit Vertretern aus der Wirtschaft aus. Von dort kommt seit Tagen Druck. Die Reformen müssten schnell umgesetzt werden. Und heute mahnen Unternehmen zudem, Deutschland und Europa würden beim Thema KI abgehängt. Die Regierung will gegensteuern, sagt der Digitalminister und verweist etwa auf die Strategie für mehr Rechenzentren.
Wir haben von unserer Seite her einiges auf den Weg gebracht. Jetzt sind aber alle gefragt, inklusive natürlich auch gemeinsam mit der Wirtschaft, hier voranzugehen. Natürlich sind die Amerikaner enteilt und die Chinesen, aber gleichzeitig haben die Chinesen auch mit weniger Ressourcen aufgeholt. Warum soll das Europa und Deutschland nicht auch gelingen?
Wirtschaftsexperte Simon Iglesias sieht Deutschland hier grundsätzlich gut aufgestellt. Die Herausforderung für Unternehmen sei aber, Ideen im großen Stil umzusetzen.
Denn dafür brauchen wir große Investitionen, dafür brauchen wir auch Investoren, die bereit sind, dieses Risiko zu tragen. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass die Erfindungen und die Erfinder dann selbst hier mit ihrem Geschäft in die USA gegangen sind, um dort das große Geld zu verdienen.
Geld verdienen will auch Drohnenhersteller Titan. Gerade landet dessen Drohne wieder. Um mehr Drohnen zu verkaufen, baut das Unternehmen seine Produktion aus. Zunächst am Wirtschaftsstandort Deutschland.
Wir haben Kapital, wir haben Industrie und wir haben die Talente. Jetzt ist die Frage, was wir draus machen.
Der Drohnenhersteller will in Deutschland bleiben. Auch, wie er sagt, um zur Sicherheit in Europa beizutragen.
Das Thema Sicherheit hat heute noch vor einem anderen Hintergrund eine große Rolle gespielt. Denn zum Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle vor 3 Wochen gibt es eine neue Information. Am Abend des 4. August war zwischen ukrainischen Frachtmaschinen ja eine Drohne mit Sprengstoff entdeckt worden. Nun gibt es neue Erkenntnisse und dazu ist Jörg Diehl jetzt bei uns, der Leiter des Rechercheverbundes von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Jörg, was habt ihr herausgefunden?
Ja, unsere Recherchen haben ergeben, dass die Ermittler vor einer guten Woche eine weitere Drohne entdeckt haben. Sie lag auf einem Feld in der Nähe des Flughafens Leipzig, in einer kleinen Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Und was diese Drohne eben so besonders interessant macht aus Sicht der Ermittler, ist der Umstand, dass um sie herum Spuren einer Substanz gefunden wurden, die Sprengstoff sein soll, und zwar militärischer Sprengstoff, sodass die Behörden inzwischen davon ausgehen, dass diese Drohne zusammen mit der ersten Drohne, die ja schon vor einiger Zeit gefunden wurde, eingesetzt werden sollte, um diese Frachtmaschinen anzugreifen.
Aber trotzdem ist sie vergleichsweise spät entdeckt worden. Warum?
Das Areal des Leipziger Flughafens ist wirklich groß. 1400 Hektar, das sind ungefähr 2000 Fußballfelder. Das muss erstmal abgesucht werden. Nun lag diese Drohne, die relativ klein ist, auch noch außerhalb dieser Region. Insofern braucht das einfach Zeit, bis es soweit ist. Und dass es uns jetzt gelungen ist, aufgrund intensiver Recherchen diesen Fund zu vermelden, das hat eben auch damit zu tun, dass in Verfahren des Generalbundesanwalts nicht fortlaufend Wasserstandsmeldungen herausgegeben werden.
Nun hat der Kanzler heute angekündigt, er wolle sich zu den Urhebern des Vorfalls bald äußern. Was weißt du darüber?
Die Sicherheitsbehörden gehen inzwischen davon aus, dass die Spuren nach Russland weisen. Gleichwohl ist die Beweislage noch nicht so dicht, dass man jetzt wirklich auf Einzelne schon deuten könnte. Insofern ist die Bundesregierung sicherlich gut beraten, nicht zu früh Schuldige zu benennen. Gleichwohl hat Kanzler Merz jetzt Erwartungen geschürt mit diesen markigen Worten, die er in den nächsten Tagen und Wochen wird erfüllen müssen.
Dankeschön, Jörg Diehl, für diese Informationen und deinen Besuch bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Wie die Bundesregierung auf diese Bedrohung reagiert und auch über die Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg habe ich am Abend mit Nina Wagen gesprochen, der Chefin des Kanzleramtes und Koordinatorin der Nachrichtendienste des Bundes. Guten Abend, Frau Wagen.
Guten Abend.
Wir haben gerade gehört, es wurde eine weitere Drohne mit militärischem Sprengstoff im Umfeld des Flughafens Leipzig-Halle gefunden. Kanzler Merz hat ja heute gesagt, die Bundesregierung erlege Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie würden dafür so wörtlich bezahlen. Wie denn?
Ja, der Kanzler hat heute sehr deutliche Worte gefunden. Wir sind immer wieder im Fadenkreuz von hybriden Anschlägen anderer Mächte. Die Sicherheitsbehörden ermitteln ja ganz konkret zu den Vorfällen in und um Leipzig. Und zu gegebener Zeit wird es dann von uns dazu auch eine Äußerung geben. Und dann wird auch klar sein, welche Folgen es haben wird.
Und wie ist Bezahlen zu verstehen, auch wenn es zum Beispiel um Russland ginge?
Da darf ich um Verständnis bitten, dass wir uns jetzt ganz genau noch die Entwicklungen der Arbeit der Ermittlungsbehörden anschauen und dann ganz konkret überlegen, welche Folgen dann aus den Ermittlungsergebnissen zu ziehen sind und die dann auch zu gegebener Zeit so mitteilen werden.
Dann schauen wir auf die Kabinettsklausur insgesamt. Gemeinsame Beschlüsse soll es in Neuhardenberg ja nicht geben. Dafür wird heute mehrfach die gute Stimmung beschworen. Ist das Ganze also eher eine Art Teambuilding-Seminar zum Einschwören auf eine einheitliche Meinung?
Na, es ist zum einen wichtig, sich jetzt nach der sitzungsfreien Zeit noch einmal hier zu treffen, auszutauschen über den Stand der Dinge bei den verschiedenen Reformvorhaben in den Ressorts. Aber es ist auch wichtig, sich mal ausreichend Zeit zu nehmen, um über grundlegende Fragen der Herausforderungen unseres Landes zu sprechen. Wir haben heute mit zwei Unternehmern zum Beispiel gesprochen und uns dann die Frage gestellt, wie können wir noch mehr Geschwindigkeit bekommen beim Thema Innovationen, beim Thema Souveränität, Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Das haben wir ausführlich diskutiert, haben aber auch geschaut auf das, was wir schon gemeinsam erreicht haben. Insofern ist es gut, heute zusammenzukommen und mit ausreichend Zeit auf die Reformvorhaben, auf die Gesetzesvorhaben, die jetzt im Herbst auch vor uns liegen, zu schauen und uns darüber auch auszutauschen.
Ja, um die Vorhaben ging es ja schon vor der Sommerpause. Und bei der Rente liegt ja eigentlich schon alles auf dem Tisch. Nun haben drei CDU-Ministerpräsidenten und eine SPD-Ministerpräsidentin in Ostdeutschland ja gesagt, es gehe so auf keinen Fall. Man müsse auch früher in Rente gehen können. Was gilt denn jetzt?
Die Alterssicherungskommission hat, wie ich meine, sehr gute Ergebnisse vorgelegt. Das haben wir auch alle so kommentiert seitens der Bundesregierung. Und es wäre jetzt schlecht, im Voraus schon einzelne Dinge zu diskutieren oder schon ja totzureden. Deswegen ist es wichtig, dass das Sozialministerium jetzt einen Vorschlag vorlegt. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle jetzt Bedenken. Das haben wir gehört. Und selbst die Dinge, die jetzt vorgetragen worden sind von den vier Ministerpräsidenten, das sind alles Dinge, wie zum Beispiel Härtefallregelungen, die durchaus auch die Alterssicherungskommission schon in ihren Vorschlägen adressiert hat, sodass ich guter Dinge bin, dass wir da einen gemeinsamen Vorschlag finden, dass wir aber dieses Gesamtpaket so jetzt auch im Wesentlichen auf den Weg bringen werden.
Es soll ja vor allem Tempo gemacht werden. Das haben Ihre Ministerkollegen und der Kanzler heute mehrfach betont. Glauben Sie, das alles geht schnell genug vor eben diesen anstehenden Landtagswahlen?
Es sind ja große Pakete, die da jetzt vor uns liegen. Eine Reform der Rentenversicherung, mit der Bildung eines Kapitalstocks, mit organisatorischen Veränderungen innerhalb der Rentenversicherung, wo auch Länder betroffen sein werden. Das muss vorbereitet sein. Das wird aber in diesem Jahr, wie besprochen, auch beschlossen werden. So sieht es auch der Beschluss des Koalitionsausschusses vor. Gleichzeitig stehen ja noch weitere Vorhaben an, zum Beispiel bei der Pflegeversicherung, aber auch die gesetzlichen Regelungen zu Arbeitszeiten, auf die wir uns ja verständigt haben, auch im Koalitionsausschuss im Juli. Das alles wird jetzt kommen, muss jetzt kommen. Es wird ein Herbst werden, der sehr arbeitsreich sein wird, aber ich bin guter Dinge. Wir haben alle den gemeinsamen Willen, die Dinge jetzt auch auf einen guten Weg zu bringen, und das werden wir jetzt im Herbst auch tun.
Sagt Kanzleramtschefin Nina Waken. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, vor welchen wirtschaftlichen Problemen Deutschland steht, sieht man auch beim Autobauer VW. Im früheren deutschen Primus geht es schlecht, es drohen Werksschließungen, und im Stammwerk in Wolfsburg ist deshalb heute eine Reihe von Betriebsversammlungen gestartet. In der Rede des Vorstandsvorsitzenden Blume wurde klar, etwa die Hälfte der 50.000 Jobs, die zusätzlich gestrichen werden könnten, sollen in Deutschland wegfallen. Empfangen wurde Blume heute auch mit Pfiffen. In China dagegen produziert der Konzern schneller und günstiger. Volkswagen hat dort seinen größten Standort im Ausland. Jörg Endres.
Hier ist das selbststeuernde Fahrassistenzsystem serienmäßig an Bord, und das zu einem Kampfpreis. Werbeaufnahmen eines Plug-in-Hybrids, das neueste VW-Modell für den chinesischen Markt. Die Limousine in der Größe einer Familienkutsche kostet in China umgerechnet knapp 12.000 Euro, etwa halb so viel wie der Kleinwagen Polo in Deutschland. Etwa 20 neue und überarbeitete Modelle bringt VW in diesem Jahr auf den chinesischen Markt, in China gebaut und entwickelt, vieles von chinesischen Partnern abgeschaut. Wer im Preiskampf in China bestehen will, muss schnell und günstig Neues liefern. Dafür hat Volkswagen in China alte Werke geschlossen, ein neues, modernes hier in Hefei in der Provinz Anhui gebaut, mit eigenem Entwicklungszentrum nach chinesischem Vorbild. Das Herzstück der neuen Fahrzeuge, die Softwareplattform, bisher keine Kernkompetenz deutscher Autobauer. Etwa 100 einheimische Softwareentwickler arbeiten daran, auch Zhang Renxu. Sie war vorher bei einem chinesischen Zulieferer. Wir haben hier ein sehr junges Team, Altersdurchschnitt ist 30. Sie kommen aus verschiedenen Branchen, auch von vielen traditionellen chinesischen Autobauern. Ein Stockwerk darunter, die Testabteilung. Kurze Wege bei der Fehlersuche, wenn etwas nicht funktioniert, zum Beispiel das Türsteuerungsgerät.
Wenn das in Deutschland ein Türsteuergerät wäre, den man vom Zulieferer zukauft, müsste ich jetzt dann einen Zulieferer anrufen, der natürlich erstmal dann ein Ticket analysieren müsste, remote, oder ich müsste ihn bitten, und das würde ja viel länger dauern, wenn er mal vorbeikommen muss. Und hier durch die Inhouse-Entwicklung haben wir natürlich die Möglichkeit, das direkt die Fehler abzustellen.
So soll es nur noch 18 Monate dauern, bis ein neues Fahrzeug entwickelt ist, nicht mehr 3 Jahre wie bisher. Strukturen, die auch Vorbild in Deutschland sein könnten. Allerdings, Ingenieure verdienen in China teils bis zu 2/3 weniger als in Deutschland. Die mehr als 1000 Industrieroboter in der Fabrik nebenan verdienen zwar nichts, bekommen aber in China ihre Energie günstiger als an deutschen Standorten. Die Karosserien werden von Maschinen gebaut, der Mensch macht nur noch die Qualitätskontrolle. Übliche Einstiegsgehälter für Arbeiter in der Branche, umgerechnet rund 450 Euro im Monat. Kostenvorteile in der Produktion, sagen Experten, die man nicht auf Deutschland übertragen kann. Aber die Fahrzeugentwicklung könne womöglich ausgelagert werden.
Es hat ja nichts mit einer Qualitätsminderung zu tun, wenn etwas in China entwickelt worden ist, wenn man sich die Fahrzeuge anschaut, sondern eher, dass man eben diesen Kostenvorteil nutzen kann, um dann nicht mehr aus Wolfsburg heraus oder Ingolstadt heraus, sondern eben vielleicht aus Anhui, aus Hefei heraus zu entwickeln für die Welt.
Bislang nur eine Idee, die vielleicht Kosten spart, aber auch bedeuten würde, weniger Arbeitsplätze in Deutschland.
Und Annette Deutzkens beobachtet die Entwicklungen bei Volkswagen für uns. Annette, so eine Verlagerung von Kompetenzen etwa nach China und damit womöglich noch weniger Arbeitsplätze hier, kann das tatsächlich passieren?
Naja, bisher muss man sagen, war es so, viele Jahre hat Volkswagen das so gemacht, alles, was weltweit an Autos verkauft wird, das wurde in Wolfsburg entwickelt. Und dann hat man aber gemerkt, in China funktioniert das nicht so richtig. In China gibt es spezielle Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und hat sich verlegt auf die Strategie in China for China, also vor Ort entwickeln und eben dann produzieren. Ob man daraus jetzt aber schlussfolgern kann, dass es am besten ist, in China alle Produkte für alle Märkte weltweit zu entwickeln, da habe ich meine Zweifel, denn es ist ja so, dass die Entwicklung auf den Kontinenten ganz, ganz unterschiedlich ist. In China stehen die Menschen beispielsweise viel im Stau in großen Städten, wollen viel Entertainment im Auto. In Europa ist die Situation wieder eine andere, in den USA ist die Situation wieder anders. Und ich denke, die Herausforderung für Volkswagen ist vielmehr zu gucken, welche Bedürfnisse haben die Kundinnen und Kunden in den verschiedenen Weltregionen. Und dafür muss es spezielle und passende Produkte geben.
Nun besucht Konzernchef Oliver Blume ja diese Woche mehrere VW-Werke. Heute war er bei der Betriebsversammlung in Wolfsburg. Wie war da die Stimmung?
Wir waren als Journalistinnen und Journalisten ja nicht dabei, aber was wir gehört haben, ist, dass er durchaus mit ein paar Pfiffen und Buhrufen da empfangen wurde, dass die Stimmung aber nicht ganz so aufgeheizt war wie beispielsweise 2024, als es schon mal diesen großen Konflikt gab, nachdem die Beschäftigungssicherung aufgekündigt worden war. Am Ende soll es auch höflichen Applaus für ihn gegeben haben. Jetzt wird man sehen müssen, wie es weitergeht. Blume ist ja weiter unterwegs diese Woche zu anderen Standorten. Auch andere Vorstandsmitglieder sind unterwegs und werden sich gegenüber der Belegschaft erklären. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo, die hatte genau das gefordert.
Ja, die Entscheidung, wie es in den Standorten weitergeht, soll ja in den kommenden 6 bis 12 Monaten fallen, heißt es. Welche Punkte seines Sparprogramms wird Konzernchef Blume denn tatsächlich umsetzen können?
Das ist schwer zu sagen. Er selbst will ja zu dem bisher geplanten noch mal weitere 50.000 Jobs weltweit abbauen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Bisher ist er mit seinen Plänen am Widerstand der Arbeitnehmerseite und des Landes Niedersachsens im Aufsichtsrat gescheitert. Nächste Woche gibt es die nächste Aufsichtsratssitzung. Und auch da ist es unwahrscheinlich, dass plötzlich eine Einigung auf dem Tisch liegt. Nach allem, was wir wissen, gibt es gleich 3 Vorschläge, die dort zur Abstimmung stehen. Ein Vorschlag des Vorstands, einer der Arbeitnehmerseite, einer des Landes. Also das sieht alles nicht nach schneller Einigung aus.
Dankeschön für deine Einschätzungen, Annette Deutzkens. Es sind wieder einmal drastische Worte, die der US-Präsident benutzt. Er droht Iran mit einem wirtschaftlichen D-Day und spielt damit auf die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg an. Er droht also wieder mal mit dem Anfang vom Ende. Wohl auch, weil Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran ausbleiben. Dort wiederum geht es Donald Trump auf Propagandaplakaten an den Kragen. Das iranische Regime ist auch fast 6 Monate nach Kriegsbeginn und Jahrzehnten der Sanktionen weiter an der Macht. Was dabei derzeit meist verborgen bleibt, ist die wirtschaftliche Krise im Land. Katharina Willinger zeigt, viele Menschen können die kaum noch bewältigen.
Einkaufen mit Bauchschmerzen. So beschreibt es Fariba Kimya Navosatli, wenn sie ihre wöchentlichen Besorgungen macht. Im Süden Teherans, wo vor allem Menschen mit geringerem Einkommen leben, vergleicht die 59-Jährige Preise und kann oft nicht fassen, dass die immer weiter in die Höhe gehen. Heute muss ich Kartoffeln kaufen. Ich kaufe sie inzwischen einzeln, das gilt auch für Zwiebeln. Aber auf vieles muss ich ganz verzichten. Zum Beispiel auf Fleisch. Fariba will sich dennoch beim Metzger nach dem heutigen Preis erkundigen. Lebensmittel sind in den vergangenen 12 Monaten durchschnittlich um mehr als 120% teurer geworden. Fariba verzichtet auch heute. Und auch für frisches Obst hat sie aktuell nicht genug übrig. Viele Händler hier mussten bereits schließen. Wer noch da ist, kämpft um die Existenz. Was wir heute verkaufen, müssen wir morgen zum doppelten Preis wieder einkaufen. Im Grunde machen wir nur noch Verlust. Fariba und ihr Mann arbeiten beide. Er als Kellner, sie war bis vor einigen Jahren Friseurin. Jetzt arbeitet sie als Reinigungskraft. Durch die Inflation ist ihr Gehalt, wie das der meisten Menschen, immer weniger wert. Zusätzlich fällt die iranische Währung Rial im Vergleich zu Euro oder Dollar auf immer neue Rekordwerte. Bereits zum Jahreswechsel war die Wirtschaftskrise Auslöser dafür, dass zunächst Händler auf die Straße gingen, gefolgt von Zehntausenden Menschen im Land. Das Regime schlug die Proteste damals blutig nieder. Vielen Iranern stecken diese Ereignisse bis heute in den Knochen. Zeit zum Verarbeiten blieb nicht. Nur wenige Wochen später begann der Krieg mit den USA und Israel. Fariba wird zu Hause von ihrem Sohn Arshia empfangen. Er lebt bei seinen Eltern und soll seine Mutter als starke Frau erleben, sagt sie. Aber manchmal, wenn ich alleine bin, dann habe ich das Gefühl, zu ersticken. Keine Zukunft mehr sehen zu können, sondern nur noch zu überlegen, was in den kommenden Tagen passieren wird, das frisst einen auf. Auch die Situation ihres Sohnes macht ihr zu schaffen. Bis vor kurzem studierte der 20-Jährige noch Wirtschaftswissenschaften, brach dann aber ab. Ich habe gesehen und erlebt, dass immer mehr junge Menschen, die jahrelang studieren, sogar promovieren, trotzdem keinen Job finden. Ich will mir da nichts vormachen. Jetzt macht Arjia eine Ausbildung zum Autolackierer, hofft, dass er damit später besser über die Runden kommt. Fariba fragt sich, was mit der Ankündigung von weiteren US-Sanktionen auf sie und ihr Umfeld zukommt. Für vieles macht sie jedoch die eigene Regierung verantwortlich. Ihre Worte wählt sie mit Bedacht. Kritik kann riskant sein. Sie haben es nicht geschafft, für ihr Volk zu sorgen, sodass die Menschen wenigstens bei den grundlegendsten Dingen nicht in Not geraten. Mehr haben wir nie verlangt. Ein neuer Wirtschaftskrieg, fürchten beide. Er wird als erstes Menschen wie sie treffen.
Unsere Iran- und Türkei-Korrespondentin Katharina Willinger erreichen wir derzeit in Izmir. Katharina, wird Trump es mit den neuen Sanktionen denn schaffen, das Regime in die Knie zu zwingen?
Das ist eine schwere Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Wir haben es ja gerade im Beitrag gesehen. Die wirtschaftliche Lage, vor allen Dingen für die Bevölkerung im Iran, die ist aktuell wirklich verheerend. Und es sitzt dem Regime natürlich ein Krieg im Nacken, der weiterhin ungelöst ist. Aber du hast es gerade in der Anmoderation vor dem Beitrag schon gesagt, es hat eben auch gelernt, seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Sanktionen zu leben und auch davon zu profitieren. Es gibt Märkte, die sind durch Sanktionen entstanden. Das ist der sogenannte Schmuggler. Der Schwarzmarkt, der wird von Teilen des Systems komplett kontrolliert. Es sind informelle Finanzstrukturen entstanden und die liegen auch in der Kontrolle beispielsweise der Revolutionsgarde. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, wie im Beitrag eben, denen sind die Hände gebunden. Und ja, man muss davon ausgehen, dass jetzt neue Sanktionen vor allen Dingen die Lage der Menschen auch zunächst nochmal verschärft. Wenn man sich die Sanktionen übrigens ganz genau ansieht, dann sieht man vor allen Dingen neu ist, dass der Druck auf die Handelspartner, die noch mit dem Iran Handel treiben, verstärkt werden soll. Allen voran ist da China der wichtigste Partner für den Iran. Und China hat ja schon angekündigt, dass man die Sanktionen nicht akzeptieren will.
Also du sagst, China ist größter Handelspartner des Iran. Aber wen könnten die angedrohten US-Sanktionen dann noch treffen?
Also es gibt mehrere Länder in der Region, die mit dem Iran weiter Handel treiben. Das sind vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate oder man muss sagen, sie waren es. Sie waren ein wichtiger Freihandelshafen sozusagen, also ein Ort, wo Waren ins Land gebracht wurden in den Iran, die sanktioniert wurden. Aber der Handel wurde weitgehend, zumindest öffentlich ist das bekannt, eingestellt jetzt während den Monaten des Krieges. Denn die Vereinigten Arabischen Emirate waren ja eines der Länder, die am massivsten beschossen wurden am Golf durch den Iran. Es gibt den Irak, der ist vernachlässigbar, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass sich Bagdad dem Druck aus Washington beugen wird. Und es gibt die Türkei, die ist zwar, was das Handelsvolumen angeht, für den Iran nicht wichtig, beziehungsweise in die andere Richtung gedacht, aber die Türkei nimmt Erdgas vom Iran ab. Etwa der drittgrößte Anbieter von Erdgas ist der Iran. Man könnte sich vorstellen, dass Trump jetzt tatsächlich einen Vertrag, der gerade ausgelaufen ist, nicht verlängert. Vielleicht will er auch noch was aus Washington, aber das alles ist vernachlässigbar. Wenn wir eben nochmal den Blick auf China werfen, die nehmen 80% des iranischen Öls aktuell ab und die sind damit die Lebensader für den Iran und vielleicht jetzt unter den neuen Umständen umso mehr.
Dankeschön für diese Einschätzungen, Katharina Willinger. Und weitere Nachrichten dieses Tages hast du jetzt für uns, Susanne.
Kanada hat seine angekündigten Gegenzölle auf US-Produkte konkretisiert. Die Regierung reagiert damit auf das Scheitern der Verhandlungen mit den USA. Der Finanzminister erklärte, auf Importe aus den USA würden nun Abgaben in selber Höhe erhoben, wie sie die USA für kanadische Produkte verhänge. Betroffen sind unter anderem Stahl, Aluminium und Haushaltsgeräte, aber auch Meeresfrüchte, Kleidung und Kosmetika. In US-Medien wird über eine Reise von Geheimdienstchef Radcliffe nach Moskau spekuliert. Auf einem Flugbeobachtungsportal im Internet war zu sehen, dass eine US-Militärmaschine von Riga aus nach Moskau geflogen ist. Nach unbestätigten Berichten haben die USA die Ukraine gebeten, für die Dauer des Besuches ihre Angriffe auf russisches Gebiet einzustellen. Am Abend startete die Maschine zum Rückflug in Richtung Riga. Die Bundesregierung prüft ihre geplante Steuer auf zuckerhaltige Getränke auch auf andere Süßstoffe auszudehnen. Davon könnten neben Limonaden zum Beispiel Fruchtnektar, Smoothies und Haferdrinks betroffen sein. Aus Kreisen des Finanzministeriums heißt es, das Vorhaben befinde sich noch in einer frühen Phase und werde zunächst zwischen den Ressorts abgestimmt. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist im ersten Halbjahr fast jeder 12. Zug ausgefallen, ganz oder auf einem Teil der Strecke. Das teilte das Verkehrsministerium auf eine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion mit. Die Bahn selbst führt diese Zahlen nicht in ihrer Pünktlichkeitsstatistik auf, weil ausgefallene Züge nach ihrer Logik nicht verspätet sind. Als Grund für die Ausfälle nannte der Konzern den Wintereinbruch im Januar und die Hitze im Juni. Einen Monat nach den Waldbränden im Süden Frankreichs hat dort eine andere Naturgewalt gewütet. Am Fuße der Pyrenäen hat ein Tornado gestern Abend große Teile des Dorfes Pomat zerstört. Bei dem Unwetter wurden nach Angaben der Behörden 39 Menschen verletzt. 300 der 480 Häuser in Pomat seien beschädigt worden. Die übrigen müssen auf ihre Sicherheit überprüft werden.
Was passiert, wenn eine junge Deutschkoreanerin überfallen wird, offenbar von Männern aus einem rechten Netzwerk? Und wenn diese Frau gleichzeitig noch Staatsanwältin ist und einen der Täter vor Gericht bringt? Sie erlebt, wie ein Staat mit zweierlei Maß misst. Es ist das Szenario eines Films. Staatsschutz, so lautet der Titel, zeigt die Abgründe von behördlichem Versagen, wenn es um rechte Gewalt geht und den Kampf um Gerechtigkeit. Der Film, der auf der Berlinale bereits den Publikumspreis bekam, kommt nun in die Kinos. Max Kell berichtet.
Sie steht im Mittelpunkt und das nicht nur heute Abend bei der Premiere im Kino International. Chen Emilie Yan. Die 26-Jährige spielt im Film die deutsch-koreanische Staatsanwältin Seo Kim, die gerade ihre erste Stelle antritt.
Ich möchte anregen, dass der Angeklagte seine Jacke überzieht. Seine Tattoos und sein T-Shirt beinhalten Symbole, die das Gericht missachten und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung beleidigen.
Die sind nicht verboten.
Seo ist für mich eine Person, die in den Beruf einsteigt, wachsam, offen, aber eben auch konform. So wie man halt teilweise eben konform ist, wenn man von der Studienzeit in den Beruf einsteigt, in einen Beruf, der hierarchisch strukturiert ist.
Bis sie selbst Opfer rechter Gewalt wird.
Und geben Sie eine Fahndung nach drei oder mehr Männern.
Schnell merkt die junge Berufsanfängerin, dass in ihren eigenen Reihen, also in der Staatsanwaltschaft, nicht alles getan wird, um ihren Fall und auch andere wirklich aufzuklären. Auch wenn ein Verdächtiger gefasst werden konnte.
Die Mittäter Röders, mindestens zwei, wie wir noch belegen werden, wurden nicht ermittelt. Es bestand und besteht Verdunklungsgefahr.
Röder und seine Freunde machen das nicht zum ersten Mal.
Frau Kim, Sie sollen sich aus meinen Ermittlungen raushalten.
Okay.
Ich behaupte schnell zurück.
Warum haben Sie denn kein Vertrauen in Ihre eigene Behörde?
Können Sie einstellen? Können Sie einstellen?
Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich?
Der Film läuft ab Donnerstag in den Kinos. Und das nicht zufällig.
Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stehen kurz bevor. Wir alle wissen, wo die Umfragewerte stehen und wir halt schon mit dem Film, glaube ich, auch uns mit der Frage auseinandersetzen wollen, was bedeutet das, wenn rechtsextreme Parteien mittlerweile in unserer Politik Mehrheiten bilden?
Eine Justiz, die Opfer schutzlos darstellen lässt, da sie von rechten Kräften unterwandert ist und bewusst nicht ausreichend ermittelt. Ist das ein reales Szenario? Ja, sagt der Jurist und Buchautor Ronen Steinke.
Also die Rechtsextremen haben dazugelernt. Die sind raffinierter in ihren Methoden als früher. Studieren, gehen auf den Marsch durch die Institutionen, sind auch juristisch viel beschlagener und gehen auch gezielt in solche Berufe rein. Also versuchen, Schöffen zu werden bei Gericht, versuchen, Karrieren als Staatsanwälte zu machen oder sogar ins Richteramt reinzukommen. Das macht sie viel gefährlicher, als wenn sie den Staat von außen attackieren.
Der Film erzählt die mutige Geschichte einer jungen Staatsanwältin, die gegen die Strukturen und Willkür in der eigenen Behörde kämpft und will einem ein Gefühl nahebringen von Ohnmacht und Bedrohung.
Die Erfolge von Musikstars messen sich normalerweise an Nummer-1-Hits. Aber es gibt noch eine weitere Kategorie, die internationalen Glanz beschert. Nämlich, wie oft der eigene Song gecovert wird. Dolly Parton war sowohl in den Charts als auch bei den Coverversionen spitze. Vom Country-Song Jolene, so etwas wie ihre Visitenkarte, gab es mehr als 50 Varianten anderer Interpreten. Jetzt ist Dolly Parton in der Hauptstadt des Country in Nashville, Tennessee mit 80 Jahren gestorben. Sandra Razzo.
Einer ihrer bekanntesten Songs. Liebe, Eifersucht und die Unsicherheit über das eigene Aussehen. Dolly Parton hat in ihren mehr als 3000 Liedern auch oft ihr eigenes Leben verarbeitet. Ihre Stimme dabei so unverwechselbar wie ihr Look.
Ich habe als junges Mädchen meine Karriere angefangen mit viel Make-up und üppigen Frisuren. Das hat mit meiner bodenständigen Herkunft zu tun. So habe ich mir als Mädchen vom Land Glamour vorgestellt. Sie spielt gekonnt mit dem Image von der vollbusigen Blondine und kommentiert selbstironisch: Es hat mich ein Vermögen gekostet, so billig auszusehen. Ihr Weg zum Erfolg nicht selbstverständlich. Sie wächst in Armut auf, als viertes von 12 Kindern in einer Blockhütte in den Bergen von Tennessee. Country Music gehört früh zum Alltag. Schon mit 13 hat sie ihre ersten Auftritte. Sie singt sich nach oben an die Spitze der Hitparaden. Es folgen 10 Grammys und 2 Oscar-Nominierungen. Ich sehe mich nicht als Superstar. Ich bin nur ein Mädchen, das arbeitet. Ich bin ein Arbeitstier, das wie ein Zirkuspferd aussieht. Ganze 58 Jahre war Dolly Parton mit ihrem Mann bis zu seinem Tod verheiratet. Sie hatte keine eigenen Kinder, förderte aber weltweit Leseprogramme. Nach der Nachricht vom Tod heute erste Blumen am Hollywood Boulevard. Zu ihren Ehren werden alle US-Flaggen im Land nun eine Woche auf Halbmast wehen. Dolly Parton, einer der letzten Superstars, auf die sich die politisch tief zerstrittene Nation einigen kann.
Und wir sind so langsam beim Wetter und damit bei Carsten. Und bitte mit ein bisschen Sonne am Strand und viel Regen auf den Feldern, wenn es geht.
Es wird beides möglich sein in den nächsten 24 Stunden. Und Sonne am Strand, speziell auch Sonne im Norden Deutschlands, gab es heute schon. Dank eines riesigen Hochdruckgebietes über Skandinavien. Hier zum Beispiel Blick über die Insel Rügen mit dem berühmten Kreidefelsen. Auf der Seite sehen wir noch Sassnitz. Und das ist der Teil, der Jasmund heißt, mit den berühmten Buchenwäldern. Nördlich von Rügen gab es ein ganz anderes Bild, auch heute aufgenommen. Da sehen wir nämlich die Folgen der relativ hohen Meereswassertemperaturen in der Ostsee. Das, was hier so als Schlieren auf dem Wasser zu sehen ist, das sind die Blaualgenteppiche. Und auch Satellitenbilder zeigen, dass es sehr viele davon aktuell in der Ostsee gibt. Zurück zum Wetterthema und damit zu dem Regen für die Felder und für die Wälder. Das hier sind die aktuellen Regenradarbilder. Heute war es vor allem im Westen, im Südwesten Deutschlands lange Zeit bewölkt, grau und ziemlich nass und auch kühl. Temperaturen unter diesem Regen keine 20 Grad tagsüber. Und dieser Regen bewegt sich jetzt hier, wir sehen es, langsam weiter bis zur Mitte mit einer Bewegung langsam in Richtung Nordosten. Dazu kommen noch ein paar weitere Schauer in Baden-Württemberg. Und wenn wir nach vorne schauen, müssen wir vor allem auf die Mitte schauen, auf diese dicken Wolken. Und dieser Regen mit den dicken Wolken erreicht denn morgen früh langsam Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, den Süden Brandenburgs und auch Sachsen. Und es wird hier langsam weiter regnen. Im Norden übrigens an den Küsten, an den Stränden auch morgen wieder viel Sonnenschein. Und auch südlich dieses Regenbandes Sonnenschein. Allerdings hier mit einzelnen Schauern oder Gewittern, vor allem im Südwesten und Westen, dann zum Abend hin aber wirklich nur vereinzelt. Die Temperaturen in der Nacht ziemlich einheitlich, meistens 12 bis 15 Grad. Morgen tagsüber am kühlsten unter diesen Regenwolken. Da werden wir wahrscheinlich auch morgen nur so maximal 19 bis 20 Grad vorfinden. Nördlich davon bis zu 25 Grad, deutlich wärmer. Hinter diesem Regenband, da kommt wärmere Luft aus Frankreich zu uns, 27 bis 30 Grad. Und diese Luft ist auch feuchter. Und aus der entwickeln sich dann in der Folgezeit in den nächsten Tagen Gewitter. Am Donnerstag zunächst lange sonnig und heiß bis zu 33 Grad. Am Abend im Westen erste kräftige Gewitter. Am Freitag teils unwetterartige Schauer und Gewitter, davor im Osten nochmals über 30 Grad.
Dankeschön, Carsten. Und man muss sagen, vielen Dank für diese sehr vielfältigen Aussichten. Das waren sie schon wieder, unsere Tagesthemen heute. Hier geht's weiter mit der ARD-Story.
Und mit dem Titel Pornoflut, erste Liebe. Es geht um junge Menschen, deren erstes Bild von Sexualität meist durch das Internet entsteht.
Ja, wir sagen Tschüss für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.
Tschüss.